Die Füße der Engel von Eveline de la Chenelière. Aus dem kanadischen Französisch von Gerda Poschmann-Reichenau.
Erlauben Sie mir zunächst, sehr geehrte Damen und Herren von der Kommission, Ihnen für das Lesen meiner Arbeit, für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Anmerkungen zu danken. Ich möchte auch all denen herzlich danken, die heute freundlicherweise hierher gekommen sind, um mit mir die letzten Augenblicke meines Lebens als Studentin zu teilen. Ich meine im offiziellen Sinne.
Dabei hatte ich es mir eigentlich anders überlegt.
Es gäbe tausend mögliche Herangehensweisen an die Renaissance. Diese Revolution aller Sinne, dieses Zusammenfließen allen Wissens.
Ich wollte eigentlich nicht mehr wirklich hier sein und reden. Ihr Interesse wecken. Meine Dissertation verteidigen.
Im Verlauf unserer Recherchen mussten wir
das schien mir noch vor 5 Minuten über meine Kräfte zu gehen.
Angesichts der Unmöglichkeit,
ich sage es Ihnen lieber gleich.
Alles zu behandeln,
das ist nicht gegen Sie gerichtet, aber ich ertrage ehrlich gesagt Ihre Blicke nur sehr schwer.
Und erhellend schien.
Hier in diesem Moment, das.
Wir sahen uns gezwungen,
das macht mich,
einen winzig kleinen Aspekt dieser unfassbaren Umwälzung auszuwählen, um zu versuchen, wenigstens ansatzweise einzugrenzen, was.
Ich weiß schon.
Ausgehend von der Renaissance,
Sie spielen Ihre Rolle. Genauso ist es gedacht, dass Sie mich ansehen und mir zuhören. Aber genau das ist es ja. Diese Konvention,
auch vor allem
die uns verpflichtet, die uns zwingt,
der Verbreitung von mich und das Ende des Obskurantismus ist, so ist sie paradoxerweise doch auch eine Periode der Entzauberung und damit Reaktion auf die ersten humanistischen Werte, weil diese neue Faszination für das Selbst, für ein schöpferisches Selbst zwar, aber ein ebenso sterbliches wie begrenztes Selbst, diese neue Faszination also ist zwangsläufig ein von Melancholie geprägter Kult.
Eine Botschaft der Schönheit und der Lebensfreude. Das hat sie selbst gesagt, Anna Pavlova. Der Tanz als Botschaft der Schönheit und der Lebensfreude.
Hm? Ja, Mama.
Als ob sie schwimmt oder fliegt. Findest du nicht?
Ja, stimmt.
Als wäre sie aufgehängt.
Erhängt?
Nein, nicht erhängt. Aufgehängt.
Ach.
Als wäre sie aus Luft. Immateriell. Sie ist so leicht, als hätte sie keine Füße. Wie ein Engel.
Haben Engel keine Füße?
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht.
Ich mach schon weiter. Natürlich. Keine Panik. Ich werde das schaffen. Aber es war mir doch wichtig, Ihnen das mitzuteilen, die Dinge klarzustellen, aber ich mach weiter, klar. Das heißt, ich fange an.
Diese Bewunderung des Menschen durch den Menschen, Ursache der ersten Selbstporträts und der ersten Künstlerbiografien, findet heute im Zeitalter der unverhältnismäßigen Glorifizierung der Gattung Mensch unabhängig von ihren konkreten Ausformungen oder ihren Leistungen, mehr Nachhall denn je. So haben wir uns auf eine ganz bestimmte Erscheinungsform der systematischen Humanisierung in der Kunst der Renaissance konzentriert, innerhalb dessen, was wir die Archäologie des Bildes oder genauer die Archäologie der Repräsentation nennen wollen.
Seit dem Tod meines Bruders, als ich noch ein Kind war, habe ich eine Faszination für Engel entwickelt.
Detail zu nennen. Eine Quelle, die zwar recht intimer Natur ist, die aber trotzdem über ihren persönlichen Charakter hinaus eine wesentliche Analogie zu der These bildet, die wir...
Ich war davon überzeugt, dass mein Bruder selbst ein Engel geworden war.
Hier vorstellen.
Diese Vorstellung beruhigte mich.
Die wir vorstellen.
Ich habe damals beschlossen, Engel zu sammeln. Ich habe Dutzende grässlicher Nippesfiguren angesammelt. Cherubim, Erzengel und Seraphim. Im Zuge der Verfeinerung meines ästhetischen Urteils habe ich mich dann schließlich von meiner Sammlung abgewendet und mich für die Darstellung der Engel in der Malerei interessiert.
Unsere Recherchen führen uns also zur Malerei Giottos. Wir stellen fest, dass seine Engel beinahe fliegende Rümpfe sind. Ihre Füße sind verhüllt, manchmal bis zum Knie, oder aber unter einem langen Kleid verborgen, das in Fetzen mündet, wie von Zähnen zerrissen oder in Flammen stehend. Und wir stellen uns die Frage, warum die Engel auf diese Weise ihrer Füße beraubt sind und vor allem, wer sie verschleiert, abgerissen, verbrannt, verschlungen hat.
Er ist schön. Sie haben ihn schön gemacht.
Marie?
Was?
Geht's dir damit auch so?
Womit?
Wenn du sie anschaust.
Ob's mir damit wie geht?
Als ob du plötzlich satt wärst. Angefüllt. Als ob du plötzlich so viel Schönheit auf einmal durch die Augen aufnehmen würdest, so viel Anmut, dass du dir sicher bist, du wirst ein besserer Mensch werden. Du sagst dir, das ist zu schön. Es ist unmöglich, dass diese Schönheit keine Wirkung auf mich hat. Es ist unmöglich, dass mich das nicht verändert. Ich werde ganz sicher gerade von der Schönheit berührt. Ich erfahre ganz bestimmt gerade eine radikale Veränderung. Ja, bestimmt werde ich soeben unwiederbringlich etwas anderes. Und also ganz bestimmt ein besserer Mensch. Für immer.
Nein. So geht's mir nicht damit.
Nur Mut.
Wir sind gekommen, um euch Mut zuzusprechen. Das konnte man nicht vorhersehen.
Das sieht man nicht, wenn man zu nah dran ist. Man sieht es nicht. Man hört die Hilferufe nicht.
Es ist nicht eure Schuld. Daran ist niemand schuld.
Man darf nicht nach Schuldigen suchen. Wenn man es endlich sieht,
ich glaube nicht an
ist
Gott,
es zu spät.
Aber er wird ihn trotzdem zu sich nehmen.
Der liebe Gott wird ihn zu sich nehmen.
In solchen Momenten möchte man gern an Gott glauben.
Er wird
glauben.
In unserer Erinnerung weiterleben.
Wir werden ihn nie vergessen.
Das Gedächtnis. Die Erinnerung.
Er wird für immer da sein.
Es war richtig von euch, ihn aufzubahren. Das ist wichtig für die Trauer.
Aufbahren ist gut.
Man muss sehen.
Man muss hinschauen.
Zuerst macht einem das Angst. Man sagt sich, ich will das nicht sehen, aber das Hinschauen ist wichtig.
Also ich habe ihn angeschaut.
Nur Mut.
Wir fühlen mit euch.
Und dann sind da ja noch die Mädchen. Karin und Marie sind da.
Zum Glück sind die Mädchen da.
Vor allem Marie.
Mama.
Ja. Wenn die Engel keine Füße haben, heißt das dann, dass Paul jetzt keine Füße mehr hat?
Doch, Paul hat seine Füße noch.
Aber du hast mir gesagt, dass er jetzt ein Engel ist. Und Engel haben keine Füße, hast du gesagt. Also hat Paul keine Füße.
Paul hat Füße. Er ist ein besonderer Engel. Okay?
Sie sagt, dass ihr Bruder jetzt ein Engel ist? Das ist ja niedlich. Marie sagt, ihr Bruder sei jetzt ein Engel.
Kinder sind stark.
Das mit dem Video ist eine gute Idee.
Kinder sind das Leben.
Das Video mit dem klassischen Ballett.
Das Leben geht weiter.
Das war sein Lieblingstanz.
Und das hat ihm gefallen.
Der sterbende Schwan.
Das Video mit klassischem Ballett. Das ist wirklich schön. Der sterbende Schwan.
Tatsächlich wurden Engel während des gesamten Mittelalters sozusagen als Fußamputierte dargestellt. Und es scheint, als habe die Renaissance ihnen ihre Vollständigkeit wiedergegeben, und zwar in einer Art Auferstehung, die nach und nach vom Becken bis zu den Zehen geht.
Das ist gut, dass man heutzutage bei der Trauerfeier machen kann, was man will.
Man kann machen, was man will. Jeder nach seiner Überzeugung, nach seinen Interessensgebieten.
Wir werden versuchen, Schlüsse aus dieser teilweisen Wiedergeburt der Engel zu ziehen, aus dieser Vermenschlichung himmlischer und schwebender Körper.
Man kann wirklich machen, was man will. Die Trauerfeiern sind jetzt persönlich.
Personalisiert.
Vorher waren sie für alle gleich. Jetzt sind sie personalisiert.
Es ist besser jetzt.
Man kann dabei sogar einen Cappuccino trinken.
Früher war es nicht so gut. Jetzt ist es besser.
Wir haben also unsere Untersuchungen auf diese Archäologie des Bildes konzentriert. Genauer gesagt auf dieses Detail der Füße der Engel und der Ungewissheit ihrer Abbildung in der Malerei.
Blinddarmentzündung.
Ist das was Schlimmes? Blinddarmentzündung? Ich weiß nicht, ob das was Schlimmes ist.
Das ist nicht schlimm, wenn man es früh genug merkt.
Aber ihr habt es früh genug gemerkt.
Naja, sagen wir mal, ich hätte es fast übersehen. Ich hab's fast nicht mitbekommen. Als er nicht aufgehört hat, über Bauchschmerzen zu klagen, habe ich gedacht, er hat mal wieder Angst. Du weißt ja, wie er ist. Ich wollte nicht ins Krankenhaus fahren. Ich habe mir gedacht, ich warte doch nicht 5 Stunden, nur damit die mir dann sagen, mein Sohn steht unter Stress.
Das konntest du doch nicht wissen, Karin.
Die Ärztin hat mir gesagt, ich hätte zu lange gewartet und dass das schlimm hätte ausgehen können.
Ja, aber es ist nicht schlimm ausgegangen.
Mein Glück, dass die Krankenschwester von der Schule sofort angerufen hat.
Ist John bei dir?
John ist in Toronto.
Ach ja, stimmt. Kommt er?
Ich habe ihm gesagt, das bringt nichts, dass er hierher kommt. Er ist sowieso übermorgen zu Hause.
Das ist eine Infektion, oder?
Sie operieren ihn gerade.
Jetzt? Sofort?
Das ist dermaßen seltsam, sich vorzustellen, dass sie gerade in ihn hineinschauen. Die sehen ihn gerade so, wie ich ihn nie sehen kann.
Wie lange wird das dauern?
Normalerweise kann ich in 2 Stunden in den Aufwachraum gehen. Weißt du, was er zu mir gesagt hat, kurz bevor er eingeschlafen ist?
Was?
Er hat mir gesagt, er hat Angst, dass er sich nicht wiedererkennen wird ohne seinen Blinddarm. Ich habe ihm dann gesagt, dass man das nicht sehen wird, dass er keinen Blinddarm mehr hat.
Nein, klar, das sieht man nicht.
Er hatte Angst bei dem Gedanken, dass man ein Stück von ihm wegnimmt. Also habe ich ihm erklärt, dass das ein Stück ist, das er nicht braucht.
Na klar, das braucht man nicht.
Ich habe ihm versprochen, dass er sich wiedererkennt nach der Operation. Ich hoffe, er wird sich wiedererkennen. Weißt du, dass er fähig wäre, sich nicht wiederzuerkennen, nur um mir zu widersprechen? Jedenfalls tut es mir leid. Ich werde natürlich nicht kommen können.
Na, aber das ist doch nicht schlimm. Gib ihm einen Kuss von mir.
Ich werde an dich denken. Viel Glück.
Danke. Halt mich auf dem
Diese
Laufenden.
Diese Untersuchungen werden uns zu der Fragestellung führen, wie die äußere Erscheinung der Welt dargestellt wird, ob verhüllt oder enthüllt, und inwiefern diese Welt uns über ihr äußeres Erscheinungsbild hinaus offenbart wird.
Bist du soweit, Liebling? Kamera läuft.
Na gut, also guten Tag. 2. Februar 1972, 5.07 Uhr. Wir sind im Krankenhaus und wir können es kaum erwarten, dass du ankommst. Es müsste jeden Moment soweit sein. Mein Muttermund ist jetzt 7 Zentimeter weit geöffnet. Ich spreche hier zu dir zwischen 2 Wehen. Also habe ich nicht viel Zeit, weil ich alle 3 Minuten eine habe. Das Krankenhauspersonal ist sehr nett. Ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Ich spreche jetzt schon seit Monaten mit dir, ohne dich zu sehen. Also frage ich mich, was du wohl für Augen machst, wenn du mir zuhörst. Ich hoffe, wir erkennen einander, wenn wir uns zum ersten Mal sehen. Ich hoffe auch, dass du glücklich sein wirst bei uns. Wir wissen nicht einmal, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist, aber bald werden wir dich bei deinem Namen nennen können. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich wollte dir sagen, Paul oder Pauline, ich wollte dir nur sagen, ich wollte dir alles Gute wünschen für deine Geburt, weil ich weiß, es ist nicht leicht, zur Welt zu kommen. Aber so ist das Leben. Es ist nicht immer leicht. Mach aus! Mach aus!
Pressen! Pressen!
Mit Pauls Geburt schwankt etwas. Nicht im Sinne des Wasservogels schwan.
Obwohl er gerne ein Vogel gewesen wäre.
Oder eine Ballerina.
Pressen.
Aber man kann es sich nicht aussuchen.
Wir haben's fast. Pressen Sie noch einmal.
Man kann es sich nicht immer aussuchen.
Pauls Geburt ist also wie ein Schwanen.
Wie ein Schwanen im Sinn eines Vorzeichens.
Nicht wie ein Schwan im Sinne des hässlichen kleinen Entlein.
Aber fast. Fast. Nochmal pressen.
Es ist ein Junge.
Hallo?
Ja, hallo Jean-Pierre, hier ist Charles.
Hey, was gibt's?
Ja, Paul ist da.
Wow, ja. Glückwunsch.
Danke, danke.
Susanne, komm, dein Bruder ist am Telefon, es ist soweit, das Baby ist da, es ist ein Junge.
Na, ich wusste es doch, ich wusste, dass es ein Junge werden würde.
Ja.
Ich hab dir gesagt, dass sie einen Spitzbauch hatte, oder?
Ja.
Glückwunsch, wie geht's der Mutter?
Ist alles gut gelaufen?
Ja, alles gut gelaufen, danke.
Ist er gesund?
Ist gesund, ja.
Danke. Wie viel wiegt er?
Geht's Monique gut?
Wie lange, die Entbindung?
Ja, Monique geht's gut, danke.
Ja.
Frag ihn, was er wiegt. Du darfst sehr, sehr viel.
Sind beide wohl auf?
Drum hat's Mama auch sehr, sehr weh getan.
Wohl auf, ja.
Psst, sind beide wohl auf?
Ja, sind beide wohl auf. Danke.
Wem sieht er ähnlich?
Hoffentlich der Mutter.
Ja, er sieht jetzt keinem richtig ähnlich.
Was?
Keinem.
Naja, das ist normal am Anfang. Da kann man noch nicht viel sehen.
Nein. Ich muss dir was sagen, Jean-Pierre.
Du klingst komisch. Was hast du denn?
Also, hör mal zu.
Da bekommt man ja Angst. Was ist denn los?
Ja, Paul ist schwarz. Das ist los.
Was?
Was ist los?
Er ist schwarz.
Schwarz?
Was ist schwarz?
Psst, das Baby. Er sagt, das Baby ist schwarz.
Was?
Wie schwarz?
Ja, wie schwarz? Mein Gott, was soll das denn heißen, wie schwarz? Er ist schwarz, das ist alles, er ist schwarz.
Wie meinst du das, schwarz?
Willst du sagen, wie eine Art Krankheit, sowas wie Gelbsucht?
Nein, Jean-Pierre, nein, keine Gelbsucht, verdammt nochmal. Ich hab gesagt, er ist schwarz, er ist nicht gelb. Er ist schwarz, wie ein Afrikaner, genau. Was? Schwarz.
Das verstehe ich nicht, wie so ein Afrikaner.
Ach so, okay, schwarz in dem Sinne, dass er ein Schwarzer ist?
Ich habe lange mit dem Arzt gesprochen, ja?
Ja.
Und er hat mir gesagt, das gibt es, das ist schon vorgekommen.
Na, hör mal, die haben die Babys vertauscht.
Ah, bist du sicher, dass sie euch im Krankenhaus das richtige Baby gegeben haben?
Also, hör mal, ich hab's rauskommen sehen, Jean-Pierre. Ich hab die Nabelschnur durchgeschnitten. Das ist mein Sohn. Sie hat es mir geschworen, dass es mein Sohn ist. Und ja, ich glaube ihr.
Nein, sie sind wirklich die Eltern.
Ja, und bleibt das?
Und es gibt dafür eine Erklärung. Ich meine, es gibt dafür alles eine Erklärung. Aber das hier ist was Genetisches. Nicht? Das ist sehr selten. Es ist wie schlafende Gene, die aufwachen.
Was?
Nicht? Von einem, ja, schwarzen Vorfahren.
Ein schlafendes Gen? Geht das wieder weg?
Wie geht das wieder weg? Was soll das denn? Was meinst du denn?
Naja. Bei uns, also, Chloé hatte blaue Augen und später ist das weggegangen, das Blaue.
Nein, Jean-Pierre, nein, das geht nicht weg. Das ist was Endgültiges, okay?
Hör mal, das tut mir leid. Nein, das wollte ich nicht sagen. Es gibt nichts, was einem leid tun sollte. Ich wollte sagen, dass das nicht schlimm ist. In dem Sinne, dass das nichts ändert. Ich meine, natürlich ändert das was, aber das ist ja nicht wie eine Behinderung oder...
Okay, gut.
Das Wichtigste ist doch, dass er gesund und munter ist.
Genau.
Was? Ach, entschuldige, ich stehe noch unter Schock. Ich rede Blödsinn. Also, willst du Susanne sprechen?
Hör mal zu. Nein. Hör zu, ich muss noch andere Leute anrufen. Weißt du, ich wollte euch nur warnen, Susanne und dich, damit ihr Zeit habt, euch... Ja, gewissermaßen an die Vorstellung zu gewöhnen und damit ihr Paul so akzeptieren könnt, wie er ist. Ne?
Na, aber klar, na hör mal, Charles, aber sicher, wir lieben ihn schon jetzt, was, Susanne? Ich liebe ihn jetzt schon, meinen schwarzen Neffen.
Ja, er heißt Paul.
Na, natürlich, Paul, wollte ich doch sagen.
Gut, tschüss.
Ich habe solches Glück.
Paul, hätten wir alle Spiegel vor dir verstecken sollen? Wie man es bei Menschen mit schwersten Verbrennungen tut? Abwarten, bis du dich sicher erkennst, ehe man dir dein Spiegelbild zeigt?
Ich war noch klein, als es passierte. Ich habe all die Aufmerksamkeit und Wertschätzung, allen Schutz, alle Ermutigung und alle Zuwendung bekommen, von denen man glaubte, dass sie meinem Bruder so gefehlt haben müssten. Dass er sich aufgehängt hat, in der Luft und in der Zeit, als drehte sich das Leben meiner Eltern plötzlich nur noch darum, das meine zu feiern, Tag für Tag. Und in dieser ständigen Feier meiner Existenz bin ich aufgewachsen und habe gedacht, ich müsste etwas ganz Besonderes sein, um eine solche Behandlung zu verdienen.
Wir sind alle sehr stolz auf dich.
Du warst die Beste. Bravo.
Ich bin sicher, er ist
stolz. Du warst
stolz.
So schön.
Ich habe auch
schöner
geweint.
Als alle anderen.
Was für ein Talent.
Du bist richtig aufgefallen.
Ich habe sogar geweint.
Bravo.
Schau her.
Ich bin sicher,
schöne
er ist stolz Blumen auf dich.
Meine große Ballerina.
Du hast uns zum Weinen gebracht.
Die hast du verdient, die schönen Blumen.
Ich habe alles gefilmt.
Du machst ständig Fortschritte.
Du hast solche Fortschritte gemacht.
Du musst müde sein.
Wir haben beide
eine
alles
schöne
gefilmt.
Vorstellung.
Wenn du immer solche Fortschritte machst.
Ich habe jede
sehr
Menge
schöne Vorstellung.
Ja, das müssen wir feiern.
Ich habe auch alles gefilmt.
Du machst uns sehr stolz.
Das müssen wir feiern.
Dank dir. Wir sind sehr
ich
stolz.
Ich freue mich schon
das
darauf,
werden wir
dass
uns
du
alles
sehr
ansehen.
Stolz auf dich gewesen.
Ja,
da haben wir schöne Erinnerungen.
Dein Bruder wäre stolz auf dich gewesen.
Wir werden
wir freuen
ein Fest
uns schon
organisieren.
So darauf, dass
aber ich habe mutig gefilmt.
Ein Fest, auf
in
dem wir uns den Film von deiner Vorstellung ansehen werden.
Die werden wir allen geben.
Genau. Wir machen ein Fest und dann schauen wir uns dich
würde
an.
Würde dir das gefallen, dass wir ein Fest machen und dich anschauen?
Dieses Übermaß an leidenschaftlich auf mich gerichteten Blicken beschränkte sich nicht auf die Augen meiner Eltern, sondern galt auch für ihr ganzes Umfeld, da meine Eltern in ihrer Nähe nur Leute duldeten, die diese fast mystische Begeisterung gut hießen und teilten, deren Ziel ich war. Ich dachte, ich würde eines Tages verstehen, inwiefern ich etwas so Besonderes war. Ich musste eine Art Gabe besitzen, welche die anderen vor mir bemerkt hatten und die ich zu gegebener Zeit am gegebenen Ort sicherlich auch entdecken würde. Und der Gedanke, außergewöhnlich zu sein, erregte mich. Ich brannte darauf zu entdecken, welcher Art meine außerordentlichen Eigenschaften waren und welches strahlende Schicksal mich erwartete.
Nein, hören Sie mal, ich muss aufhören. Ich möchte nicht, dass Sie das persönlich nehmen. Sie sind zweifellos ein hervorragender Salsa-Partner. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Ich ertrage körperliche Nähe nur schwer. Ich weiß, dass das zum Tanzen dazugehört. Ich behaupte auch nicht, dass Sie das ausgenutzt hätten, sich an mich rangedrängt oder sowas. Nein, ich unterstelle nicht, dass Sie irgendetwas Ungehöriges gemacht hätten, aber ich bin zu verspannt. Das fühle ich genau. Sie werden sehen, er wird mir gleich wieder sagen, ich soll die Schultern lockern. Ich bin zum Tanzen nicht geschaffen. Ich bin kein bisschen ungezwungen. Ich bin kein bisschen locker. Ich bin ständig verkrampft. Das ist beim Sex übrigens genau dasselbe. In der Hinsicht läuft es sehr schlecht. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie so feinfühlig waren, so zu tun, als sei nichts. Ich meine, als wäre alles normal. Aber ich bin sicher, dass Sie mit einer anderen Partnerin die Freude am Tanzen viel mehr auskosten könnten. Oder?
Sorry, no speak German.
Eines Tages hatte ich die schwindelerregende Eingebung, dass die Verehrung, die meine Eltern mir entgegenbrachten, vielleicht nicht gerechtfertigt war. Ich hatte noch immer nichts an mir gefunden, was mich von allen anderen unterschieden hätte. Außer eben dieser übermäßigen Liebe, die ich bekommen hatte. Ohne dafür etwas zu tun, außer mich darauf zu konzentrieren, ich selbst zu sein. Eine Liebe, die mich zunächst ganz erfüllt hatte, um mir dann hinderlich zu sein, wie ein zu schwerer Mantel.
Ja, das wird schon, Marie. Schultern lockern. Okay, sehr schön.
Papa? Mama?
Ja, mein Schatz?
Was ist los, mein Spatz?
Warum liebt ihr mich so sehr?
Wie bitte?
Was sagst du da?
Warum liebt ihr mich mit so viel Enthusiasmus?
Sieh mal, mein Schatz, wir lieben dich, weil... Also, wir lieben dich, weil du bist, was du bist.
Und wir werden dich immer lieben, weil du bist, was du bist.
Ja.
Das heißt?
Naja, weil du bist, was du bist. Unsere geliebte Tochter.
Du bist eine außergewöhnliche Tochter, Marie.
Wieso das? Ja, ich verstehe schon. Ihr seid meine Eltern, aber darüber hinaus...
Ich verstehe deine Frage nicht so recht, Marie.
Lass dir Zeit, mein Spatz. Wir hören dir zu.
Abgesehen von der elterlichen Liebe, woher kommt es, dass ihr mich dermaßen verehrt?
Das ist leicht. Es ist einfach, weil wir dich lieben. Du bist unsere Tochter und wir lieben dich genau so, wie du bist. Ja. Mach dir darüber gar keine Gedanken.
Wie ich bin.
Wie du bist.
Ja. Genau so, wie ich bin.
Ja, natürlich.
Ist das alles?
Was soll das denn heißen, ist das alles? Das ist doch gut, oder nicht?
Ich hatte mir mehr erwartet.
Du hattest erwartet, dass wir dich noch mehr lieben?
Nein. Nein.
Was willst du also damit sagen?
Denn du weißt, dass das gar nicht möglich ist, dich mehr zu lieben, als wir dich lieben.
Naja, ich wundere mich einfach, dass es keinen ästhetischeren Grund gibt.
Ästhetisch?
Du bist ein hübsches Mädchen,
ja.
Marie.
Nein, ich will sagen, ich dachte nur, dass... Ich dachte, ich hätte etwas.
Was denn zum Beispiel?
Ich weiß auch nicht. Etwas, das im Moment noch verborgen ist, das sich aber später zeigen wird. Ein Versprechen, eine Hoffnung.
Was für eine Hoffnung?
Findet ihr nicht, dass das als Ziel ein bisschen dürftig ist, man selbst zu sein?
Also, Ich weiß nicht, das kommt drauf an.
Ich komme also ins Büro der Direktorin. Ich hatte irgendetwas Schlimmes erwartet. Und da verkündet sie mir: Madame, ich glaube, Ihr Sohn leidet unter einer spirituellen Leere. Ich verstehe nicht recht. Sie sagt mir, es sei wegen des Transparenz. Sie erklärt mir, dass jedes Kind 3 Träume auf das riesige Transparent schreiben soll, das sie am Eingang der Schule aufhängen wollen. Und dann holt sie ein Blatt Papier heraus und liest mir die Träume meines Sohnes vor. Erstens, ein Schwimmbad haben. Zweitens, ein Pferd haben, soweit so gut. Und drittens, sterben, um zu sehen, was danach kommt. Und was ist dabei, dass mein Sohn Lust hat zu sterben, um zu sehen, was danach kommt? Das ist Ausdruck einer spirituellen Leere. Außerdem klagt er häufig über Bauchschmerzen. Ich wollte sie nur warnen. Aber ich wüsste trotzdem gerne. Ist das etwas Schlimmes? Eine spirituelle Leere?
Ich bin oft Statist. Vor allem in amerikanischen Filmen, die interessieren mich. Die kennen mich inzwischen. Das ist mein zweiter Scorsese. Ja, ich war auch bei Via Vete dabei. Ich habe auch was mit Spielberg gemacht. Catch Me If You Can. Ja. Aber wohin ich eigentlich will, ist Regie. Irgendwann. Also ich finde das wichtig, bis dahin die Kollegen zu beobachten. Ja, ich lerne das Handwerk, indem ich ihnen zusehe. Ich lerne aus ihren Fehlern. Aber heute gebe ich ihm mein Drehbuch. Ich bin jetzt so weit, dass ich es herzeigen kann.
Du hast ein Drehbuch geschrieben? Für einen Film?
Ja. Und weil ich Scorsese kenne, kann ich mir vorstellen, dass es ihn interessiert. Was fehlt in der Filmindustrie, das sind gute Drehbücher. Deshalb machen sie ja so viele Romanverfilmungen. Es gibt keine guten Drehbücher mehr. Der Beweis? Schon wieder ein Hamlet-Remake.
Ach ja? Aber wenn ich in einen Sizer-Kurs gehe, dann habe ich Angst, dass alle merken, dass mir was fehlt.
Dass dir was fehlt?
Mir fehlt alles. Dass mir alles fehlt.
Na hör mal, mir fehlt nichts und ich gehe auch in einen Salsa-Kurs.
Ich weiß, dass dir nichts fehlt. Das brauchst du mir nicht unter die Nase zu reiben.
Ich reibe dir nichts unter die Nase. Du bist hier die, die behauptet, dass ihr was fehlt.
Du brauchst dich nicht aufzuspielen, nur weil du einen Freund und ein Kind hast und ein echtes Leben.
Marie, jetzt hör auf. Komm wenigstens einmal. Das bringt dich auf andere Gedanken und du wirst sehen, ob es dir gefällt.
Ach, ich weiß nicht.
Warum?
Ich finde, Sizer wirkt irgendwie wie ein Vorwand, um sich anzufassen.
Was?
Das ist so ein Tanz, der es einem erlaubt, sich nahe zu kommen.
Na und?
Nichts und.
Was macht das?
Ich finde das ein bisschen krank.
Du denkst zu viel nach. Probier es einfach aus.
Aber wenn ich gleich am Anfang merke, dass es mir nicht gefällt.
Na, dann kommst du einfach nicht wieder, das ist alles.
Ja, aber ich muss bis zum Ende der Stunde bleiben.
Aber nein, nicht einmal das. Es zwingt dich keiner.
Aber der Typ wird doch sonst gekränkt sein.
Was für ein Typ?
Der Typ, mit dem ich am Anfang der Stunde zu tanzen versucht haben werde.
Warum sollte er gekränkt sein?
Naja, weil er denken wird, dass ich ihn nicht mag.
Aber er will doch nicht, dass du ihn magst. Weißt du, die Leute wollen nicht unbedingt alle, dass du sie magst.
Warum? Also ich will, dass die Leute mich mögen. Das ist nicht meine Schuld. Ich bin daran gewöhnt worden, übermäßig geliebt zu werden.
Ja, gut. Na gut, dann werden sie dich eben lieben. Also komm.
Ich weiß nicht.
Was denn noch?
Man muss sich doch selbst schön finden, um aus sich ein Kunstevent zu machen, oder? Da ist was Narzisstisches im Tanzen, mit dem ich nicht klarkomme. Das ist wie eine Art Selbstverherrlichung. Da fühle ich mich nicht wohl dabei.
Okay, das ist keine Selbstverherrlichung, das ist ein Salsa-Kurs, Marie. Du kannst wirklich kompliziert sein, wenn du willst.
Ach, ich will überhaupt nie kompliziert sein. Ich bin einfach kompliziert, ohne es zu wollen.
Karin, wir brauchen den Schmuck für Ophelia, okay? Die haben dir gesagt, dass sie eine Metallallergie hat?
Was? Nein.
Well, she's allergic.
Shit, okay, ich komme. Sehen wir uns in der Mittagspause?
Okay. Über die existenzielle Unsicherheit anhand der Darstellung der Engel und dem Erscheinen ihrer Füße in der Kunst der Renaissance.
Kannst du das wiederholen?
Über die existenzielle Unsicherheit anhand der Darstellung der Engel und dem Erscheinen ihrer Füße in der Kunst der Renaissance.
Das ist der Titel?
Ja.
Sind die Titel von Dissertationen immer so lang?
Ja, meistens. Das liegt daran, dass sie präzise sind.
Nicht gerade verkaufsträchtig.
Nein, das ist nicht verkaufsträchtig.
Und was machst du sonst so?
Nichts. Ich bin hin und wieder Statistin.
Meine Schwester arbeitet in der Kostümabteilung. Und dann hatte ich einen Lehrauftrag an der Universität. Aber ich habe aufgehört. Ich habe es nicht geschafft.
Du hast Malkurse gegeben.
Nein. Nein, nein, ich selbst kann nicht malen.
Du malst nicht?
Nein.
Aber du magst die Malerei.
Ja, ich mag die Malerei. Um sie anzusehen und zu hoffen, dass mich das dauerhaft verändern wird.
Und jetzt gibst du deinen Kurs nicht mehr?
Nein.
Warum?
Ich habe jemanden gebeten, für mich einzuspringen. Ich komme mit Publikum nicht klar. Ich verliere meine Fähigkeiten. Ich schaffe es nicht, mich auszudrücken, wenn mehrere Menschen mich ansehen.
Und wie verdienst du deinen Lebensunterhalt? Arbeitest du nicht abgesehen von der Statisterie?
Naja, ich bekomme ein Stipendium für die Dissertation und ich brauche auch nicht so viel Geld.
Und du tust also nichts anderes, als deine Dissertation über die Füße der Engel zu schreiben?
Ja, genau.
Und der Staat bezahlt dich dafür?
Naja, ein bisschen.
Das ist cool, oder?
Naja, ich weiß nicht so recht. Das nimmt einen schon ganz schön in Anspruch, die Recherchen und alles.
Du machst also nur das? Ich meine, du machst das die ganze Zeit.
Was willst du denn damit sagen?
Nichts. Das ist interessant. Ich gehe mir einen Kaffee holen. Willst du auch einen?
Ich gehe auch in einen Salsa-Kurs.
Ja?
Ja.
Wow.
Finde ich toll.
Ich bin sicher, du bist super gut.
Ach, ich habe erst angefangen. Ich bin total begeistert.
Wirklich?
Ja. Tanzen ist wirklich wie reine Freude, oder? Schönheit und Lebensfreude, finde ich. Ich tanze total gern. Das ist einfach wow. Nicht, dass ich zu wenig Kontakt hätte oder sowas. Es ist nur eine... Tanzen bringt jede Menge Erfüllung. Und du?
Was ich tanze?
Nein, ich meine... Ach, du tanzt auch? Aber ich wollte sagen... Hey, alle tanzen, ha? Huh? Aber ich meine außer tanzen. Du hast mir gar nicht gesagt, was du so machst. Also, ich will nicht sagen, dass du irgendwas machen musst, nicht wahr? Manchmal macht man ja auch nichts. Ich hab bloß so gefragt, du brauchst auch nicht zu antworten. Ist ja vielleicht was Persönliches. Oder du bist vielleicht sogar Tänzer?
Nein, nein. Naja. Ich habe eine Ausbildung als Tänzer, weil ich bin ein Schauspieler. Es ist albern, aber es fällt mir immer noch schwer, das auszusprechen. Es fällt mir schwer, mich so zu bezeichnen, weil ich gerade erst mit der Schauspielschule fertig geworden bin. Ich habe noch nicht so viel gearbeitet. Ich meine, außer hier als Statist. Es ist schwer, sich so zu bezeichnen, bevor die anderen es tun.
Ne? Attention, please. Okay, is it okay for everybody if I speak English? Just raise your hand if you don't understand. Also wer das nicht versteht, der hebt einfach die Hand.
Ja.
Shit. Okay, ich werde es dir nachher erklären. Okay, guys, quiet, please. I'm gonna tell you how this is gonna work. When the director is gonna say action, you don't do anything, okay? Hamlet will walk a little bit. And then, when I go like this, all the ghosts, all of you, you start laughing and clapping, all right? Well, not everybody will be clapping, in fact. You, you'll clap. The others just laugh. Quiet. Just stand here and wait.
Entschuldigung.
Was?
Ich habe nicht ganz verstanden, was wir tun sollen.
Ja, wenn alle lachen, lachst du mit. Klar?
Ja, klar. Danke.
Ja.
Wenn du willst, kann ich für dich übersetzen.
Ja, okay, Marie.
Ja, gerne. Das ist nett. Ich verstehe kein Wort Englisch.
Bist du Marie?
Ja.
Okay. Du könntest vielleicht aufsteigen. Hast du Lust?
Was heißt das?
Na, das heißt, dass du 1000 Eier verdienen wirst statt 120.
Aber wieso?
Na, du wirst eine Rolle haben, statt bei den anderen Gespenstern zu bleiben. Aber ohne Text.
Was? Wir sind Gespenster?
Na sicher, Geister.
Das war mir nicht klar, dass wir Gespenster sind.
Okay, hast du Lust?
Ja, sie hat Lust. Schon, oder?
Ja, aber warum ich?
Okay, unterschreib hier und geh in die Maske. Hurry up, we're late.
Sie hat Glück.
Das ist eine sehr freie Adaption.
Ich glaube, sie spielt Hamlets weibliche Seite.
Hamlet hat also eine weibliche Seite.
Sie ist wie Kate Blanchett in dem Film über Bob Dylan. Außer, dass Kate Blanchett gesprochen hat und sie nicht sprechen wird.
Damals dachte ich, dass ich wohl an einer sehr schweren Krankheit leiden musste, um dermaßen geliebt zu werden, ohne eine besondere Gabe zu besitzen. An einer unheilbaren Krankheit, die mich bald dahinraffen würde und die man mir verschwiegen hatte, um mir die Angst zu ersparen, die dem Tod vorangeht. Ja, so musste es sein. Das war die einzig mögliche Rechtfertigung für eine Verehrung, die ich anders nicht verdient hatte. Ich würde bald sterben. Von diesem Tag an sollte ich mein bevorstehendes Verschwinden fürchten. Denn ich war nicht nur sterblich, sondern jetzt lag ich schon im Sterben. Ich sollte mich genau beobachten, um den Tod zu überraschen, ehe er mich überraschte. Ich sollte besessen werden von meiner langsamen Agonie, und mein Bezug zur Zeit sollte geprägt sein von einer tiefen Angst. Ich sollte melancholisch werden.
Was soll ich tun?
You just walk beside Hamlet.
Du gehst neben Hamlet.
You are his feminine side. It is very modern.
Du bist seine weibliche Seite. Das ist sehr modern.
So was kann jedem Statisten mal passieren.
Mir wäre das fast bei einem anderen Film passiert. Aber ich war dann zu groß.
Aber sie haben gesagt, ich bin zu groß.
Bei einem Woody Allen-Film.
Ich habe mal einen Dialog mit Angelina Jolie gehabt. Ich musste ihr irgendwas antworten, aber dann haben sie die Szene rausgeschnitten. Ja. Schade, es war eine wirklich gute Szene.
Genau wie bei mir. Ich habe einen Roman geschrieben, aber er ist verbrannt, als meine Wohnung in Flammen aufgegangen ist. Es war mein einziges Manuskript.
Bei mir war es genauso.
Bei mir auch.
Scheiß Feuer verbrennen unsere Manuskripte.
Muss ich irgendwie besonders gehen?
Just be connected to Hamlet's spleen.
Lass dich auf Hamlets Melancholie ein.
He will translate.
Ich werde übersetzen.
Er wird übersetzen.
Action!
To die. To sleep. To sleep. Perchance to dream.
Sterben.
Hey. There's the rub.
Sterben, schlafen.
Schlafen.
For in that sleep of death,
schlafen,
what dreams
träumen.
May come,
schlafen.
When we have shuffled
ja, liegt
off the most
vielleicht
coil,
träumen.
Must give us pause.
Denn im Todesschlaf, welche Träume
there's the respect
da
that
kommen,
makes calamity of so long
wie diese
life.
Sterbliche Hülle abgeschüttelt
haben. For who would bear the whips
das
and scorns of time? The oppressor's
daher
wrong,
kommt die Achtung,
the proud
die
man's
contumely,
the pangs of despised love,
wer trüge
the
schon die
delay,
und die Verachtung
the insolence
der Welt,
of office and
das
the
Unrecht
spurns,
des Unterdrückers.
The
Spott des Stolzen,
takes,
die Qualen verschmähter Liebe, die Verzögerung des Gesetzes, die Anmaßung der Ämter und die Abweisung, die geduldiger Verdienst vom Nichtswürdigen erfährt. Wenn er selbst Schluss machen könnte, mit einem einfachen Dolch, wer würde diese Lasten schleppen wollen, stöhnen und schwitzen unter einem niederschmetternden Leben, wenn die Angst vor etwas nach dem Tod,
wenn die Angst vor etwas nach dem Tod,
aus dem kein Reisender je wiederkehrt,
vor diesem unerforschten Gebiet
und uns nicht dazu brächte, lieber unsere Leiden zu erdulden,
lieber unsere Leiden zu erdulden, als andere zu erleiden,
so macht das Gewissen uns allen Feiglinge, sodass der angeborene Farbton der Entschlüsse verblasst, und am schalen Widerschein des Denkens. Und die mutigsten und wichtigsten Unternehmungen kommen bei diesem Gedanken vom Kurs ab und verlieren den Namen Handlung. Still jetzt.
Nymph.
Da ist die schöne Nymphe, in deinen Gebeten erinnere dich an all meine Sünden.
Jedenfalls muss ich jetzt hingehen. Ich habe ihm gesagt, dass ich Salsa-Unterricht nehme. Oh, ich bin wirklich bescheuert.
Das hast du ihm gesagt?
Ja.
Warum?
Ich wollte sinnlich wirken. Ich weiß, das ist lächerlich.
Was meinst du damit?
Ich wollte wirken wie jemand, der nah dran ist an seinen Sinnen, an seinen Empfindungen. Also möglicherweise an seiner Sexualität. Weil das doch heute das Einzige ist, was zählt.
Wie heißt er?
Romain.
Was macht er?
Er ist Schauspieler. Aber er hat Schwierigkeiten, sich selbst so zu nennen. Das hat mir an ihm gefallen.
Also hast du ihm gesagt, dass du Salsa lernst?
Ja, weil ich genau gemerkt habe, dass ich ihn keine 3 Minuten für mich interessieren konnte, indem ich ihm von meiner Doktorarbeit erzähle. Also genau von dem, was derzeit mein ganzes Leben ausmacht. Und dass es besser war, irgendeine sinnliche Freizeitbeschäftigung zu erfinden.
Du kommst also heute Abend?
Ja.
Du wirst sehen, es wird dir gefallen.
Das glaube ich zwar nicht, aber naja, es bleibt mir nichts anderes übrig.
Warum?
Er kommt mich danach abholen.
Was?
Wieso? Was ist denn?
Er holt dich ab?
Ja.
Das heißt, ihr geht was trinken oder so?
Oder so.
Das ist doch toll! Ich freue mich so für dich.
Ach. Das ist dermaßen herablassend.
wenn du so tust, als sei das völlig unerwartet.
Was?
Du schreist los, als läge das jenseits aller Möglichkeiten, dass mich irgendein Typ irgendwo abholen kommt.
Aber bitte, Marie, so war das doch nicht.
Aber wieso, bitteschön, sollte mich denn nicht ein Typ irgendwo abholen kommen? Mich? Genauso gut wie irgendwen anders.
Das habe ich doch nie gesagt.
Dann hör auf, dich so aufzuregen. Das ist lächerlich.
Hör mal, Marie, ich weiß ja, dass dich das nervös macht.
Das macht mich nicht nervös. Wovon sprichst du? Wir sind keine Kinder mehr.
Ich freue mich für dich, das ist alles.
Und dann hör auf, mit mir so gönnerhaft zu reden. Das ist ja nicht auszuhalten.
Hey, ich werde dir mal was sagen, Marie. Meiner Gönnerhaftigkeit hast du es zu verdanken, dass du aufgestiegen bist und dass man dir eine Rolle gegeben hat, weil ohne mich wärst du ein Gespenst geblieben, wie alle anderen Statisten.
Das ist mir doch egal, ob ich ein Gespenst bin.
Das stimmt nicht. Niemand ist gern ein Gespenst.
Und wenn ich dir sage, dass es mir nichts ausmacht, ein Gespenst zu sein?
Willst du damit sagen, dass ich das alles umsonst getan habe?
Ja!
Warum bist du nie in der Lage, die anderen wertzuschätzen, Marie?
Weil die anderen mich nerven.
Na, die anderen werden dich einfach stehen lassen, wenn du so weitermachst. Ganz allein.
Entschuldige, Karin. Es tut mir leid. Es stimmt. Ich bin unfähig zu Dankbarkeit und Anerkennung. Das ist ein großes Problem. Das bringt mir eine Menge Ärger ein. Wenn ich mein Temperament ändern könnte, würde ich's tun, weißt du? Weil ich bin nicht daran schuld, dass ich das falsche Temperament habe. Vor der Renaissance erklärt man das melancholische Temperament mit schwarzer Galle, die angeblich in den Adern fließt und das Blut verunreinigt. Man versucht also, diese Infektion, welche die Quelle aller Sünden ist, einzugrenzen und herauszufiltern. Denn die Melancholie ist eine Sünde, die von Gott ablenkt. Sie führt notwendigerweise zu Untätigkeit und Erschöpfung und hindert einen so daran, Gott anzubeten. Diese Anbetung wird beim Melancholiker durch schreckliche Ekstase, fanatische Träumerei und Zurückbezogenheit auf sich selbst ersetzt.
Ich meine, sich weit entfernt fühlen von den anderen, außen vor, mit der Last ständig durcheinander zu sein. Eine Ausnahme sein, die Existenzangst in sich tragen, unter diesem ständigen geistigen Unwohlsein leiden. Das dürfte ja noch erträglich sein, sofern man etwas daraus macht. Etwas wie ein Werk, eine Entdeckung, ein Drehbuch, etwas Bemerkenswertes. Wenn ich mich wirklich ganz besonders schlimm fühle, tröste ich mich, indem ich mir sage, dass all mein Leid eines Tages in meiner Biografie analysiert werden wird. Dass andere sich darum kümmern werden, interessante Verbindungslinien zwischen meinem Leid und meinem Schaffen zu finden. Aber die Zeit vergeht. Und ich habe immer noch nichts geschaffen. Nichts, woraus ich eine Biografie machen ließe. Nichts, was mich überleben könnte.
Heute wird die Melancholie diesmal durch eine andere Heilslehre als sozialer Defekt verurteilt. Das melancholische Element hindert den Menschen jetzt nicht daran, sich Gott zuzuwenden, sondern mit den anderen in einer bestimmten Glücksvorstellung zusammenzuleben. Dem Melancholiker erscheint der andere immer besser ans Leben angepasst. So betrachtet der Melancholiker den anderen mit Neid, mit Faszination, und dennoch auch mit einer leisen Verachtung. Denn der Melancholiker ist im Grunde heimlich stolz auf seine Traurigkeit.
Ich bin nicht heimlich stolz auf meine Traurigkeit.
An sich stört mich das nicht, zu sterben, ohne etwas zu hinterlassen, was mich überlebt. Solange man nur meine Biografie schreibt. Aber ich weiß schon, eine Biografie muss man sich erst verdienen, nicht? Es ist nicht wie Facebook. Und außerdem, abgesehen von meiner Existenzangst, habe ich keine Eigenschaften, die eine Biografie über mich wahrscheinlich machen. Das ärgert mich sehr. Es gibt Leute, die mehr Glück haben als ich. Die haben gute Eigenschaften für eine gute Biografie. Armut, eine starke Behinderung, Gewalt im Kindesalter, Lernschwierigkeiten, eine Art Legasthenie. Sie sind weise oder politischer Flüchtling. Oder auch einfach nur homosexuell, das könnte schon genügen. Eine Besonderheit, die zu einem Knirschen im ganz normalen Räderwerk des Lebens führt. Aber ich habe nichts von all dem. Ich bin nicht einmal Linkshänder. Nichts.
Warum also ist der Melancholiker seinem Schmerz so stark verbunden?
Trotzdem stört mich das alles. Das alles.
Warum ist ihm sein Kummer so viel wichtiger als das Leben selbst?
Ich erleide sozusagen die Strafe für meine Überlegenheit. Aber ohne ihre Vorteile zu genießen.
Warum gestattet er sich diesen oft fatalen Mangel an
Mäßigung? Es ist, als hätte ich zu meinem Genie nicht die nötige Begabung.
Das ist doch echt albern. Dieses heimlich Stolz auf seine Traurigkeit.
Ja, das ist es. Ich habe zu meinem Genie nicht die Begabung.
Mit der Renaissance wenden die Humanisten sich von den dunklen Mächten ab, um sich für das irdische Leben zu interessieren. Man sucht eine Verbindung zwischen dem Heiligen und der Natur. Man versucht, die göttliche Gnade und die Welt der Sinne miteinander zu vereinen. Jetzt verwandeln sich die Engel und stellen eine Einheit, eine neue Einheit dar zwischen dem Immateriellen und dem Materiellen. Und diese Einheit wird symbolisiert durch die Füße, die ihnen einen direkten Bezug zum Erdboden ermöglichen. Also können wir feststellen, dass die humanistischen Werte diese doppelte Wirkung auf unseren Blick haben. Die Vergöttlichung des Menschen und die Vermenschlichung des Engels.
Okay, okay. Wir machen es also wie folgt. Die Damen bewegen sich im Uhrzeigersinn, um den Partner zu wechseln. Und das müssen Sie über Salsa wissen. Der Herr entscheidet über den Zeitpunkt des Schrittwechsels. Wenn Sie beim Vorrück sind und der Herr auf Seite wechseln will oder auf Stelle oder auf Drehung, dann muss der Herr das ankündigen. Mit der Hand auf dem Schulterblatt zeigen Sie der Dame das an, meine Herren. Sie brauchen keine Angst zu haben, ihr die Richtung anzukündigen, aber schubsen Sie sie bitte nicht. Und so will ich's haben. Auf die 7, kurz einatmen und man kündigt mit der Hand auf dem Schulterblatt an. Leichter Druck aufs Schulterblatt. Und noch etwas, meine Damen. Wenn der Herr der Musik nicht so folgt, wie er sollte, wenn der Herr einen Fehler macht, wenn der Herr völlig aus dem Takt kommt, müssen Sie sich trotzdem von ihm führen lassen. Er wird schon irgendwann merken, dass er nicht im Takt ist, aber lassen Sie es ihn selbst merken. Der Herr braucht sich nicht nach der Dame zu richten, okay? Ist das okay? Gut. Salsa ist kein feministischer Tanz. Okay? Gut. Und los geht's.
Und da erreicht die Herrschaft des Menschen ihren Höhepunkt. Er fängt an, Erbsen zu pulen, Stängel abzubrechen, Früchte aufzuschneiden, Tiere zu zerlegen und schließlich Leichen auszugraben, ihnen den Brustkorb zu öffnen und den Schädel zu spalten, um ins Innere der Dinge zu sehen. Die Autopsie der Körper vorzunehmen, um die Welt malen zu können. Der Mensch versucht, die Gesetze zu erkennen, welche die Ordnung des Ganzen beherrschen, Gesetze, die nichts mehr zu tun haben mit Gott oder fast nichts. Er versucht, das Licht zu verstehen, das den Landschaften ihre Form und ihre Farbe gibt. Und dann kommt das Licht in den Bildern endlich von der richtigen Seite. Die Berge rücken in die Ferne, die Körper ähneln uns, die Wasserläufe beleben sich. Noch nie hat man den Menschen so verstehensdurstig gesehen. Nie hat man ihn so an seinem Auge zweifeln gesehen, seinem, wie er jetzt erkennt, auf wunderbare Weise getäuschten Auge, Illusionen hingegeben durch die vielfältigen Schleier, welche die Natur verbergen.
Bist du noch böse? Du bist noch böse.
Wenn du willst, dann können wir mal tauschen, hä?
Ich meine die Rollen. Wir können die Rollen tauschen, wenn du willst. Ich kann der Mann sein.
Dann könntest du deine Rolle als Frau üben.
Ich kann wirklich nicht führen wie ein Mann. Ich habe keinen männlichen Griff oder einen Sinn für Entscheidungen oder so, aber es würde mir nichts ausmachen, zu versuchen, den Mann zu machen. Wenn du mal wechseln willst.
Okay?
Das ist ein Angebot. ganz wie du willst. Macht es dir Spaß? Jetzt gerade? Karin!
Was?
Nimmst du meine Bemühungen um Versöhnung wahr?
Ja.
Na und?
Und manchmal funktioniert das eben nicht, Marie. Manchmal funktioniert das nicht mehr, jemanden ätzend zu behandeln und hinterher wieder lieb zu sein.
Das ist nicht meine Schuld. Das kannst du nicht verstehen.
Was kann ich nicht verstehen?
Du kannst mich nicht verstehen, weil du vom Leben verwöhnt bist.
Na klar, das wird's sein.
Du hast eine tolle Familie. John und du, ihr habt ein wunderbares Kind.
In der Schule hat man mir gesagt, mein Sohn leidet an spiritueller Leere.
Spirituelle Leere? Ist das schlimm?
Ich weiß nicht. Aber ich mache mir große Sorgen. Er hat ständig Bauchschmerzen.
Na komm schon, Karin. Da darfst du dir nichts draus machen. Das hat doch jeder eine spirituelle Leere.
Entschuldigung, es tut mir wirklich leid. Mir fehlt nichts. Es ist nichts Besonderes passiert. Es ist eine Frage der Energie, des Kreislaufs, der Flüssigkeiten. Das ist echt rätselhaft. Das passiert mir manchmal. Mir tut nichts weh oder so. Sondern es hat mit dem Körper zu tun. Mit dem Gedächtnis des Körpers, hat man mir erklärt. Das ist, wie wenn man sich massieren lässt und dann berührt man dich an einer Stelle, weißt du? Wenn man dich an einer Stelle berührt, wo du nicht damit rechnest und dann fängst du an zu heulen wie ein Schlosshund. Du sagst dir, mein Gott, komm runter, es ist nur eine Massage, das tut nicht weh, aber du kannst nicht verhindern, dass du weinen musst. Selbst wenn du nichts denkst, ich meine, nichts speziell Trauriges, weinst du. Das erste Mal, als mir das passiert ist, habe ich gedacht, da haben wir es. Ich erlebe gerade ein Rebirthing. Ich habe mich gefreut. Darauf hatte ich so lange gewartet. Und in der Therapie hatte es nie geklappt. Aber am Ende war es kein Rebirthing, weil ich danach nicht anders war. Ich war nicht verwandelt. Ich war nicht erleichtert. Ich war nur müde vom Weinen. Ich denke, das muss man doch merken, wenn man ein Rebirthing erlebt. Das muss man doch mitbekommen, wenn man wiedergeboren wird, oder? Ich denke, ich gehe mal etwas Wasser trinken.
Fuck!
Oh, das liegt daran, dass du nicht im Takt bist. 1, 5! Nein, du bist zu spät.
Der Lehrer hat gesagt, du sollst mir nicht sagen, wenn ich was falsch mache. Du sollst es mir nicht sagen.
Was?
Er hat gesagt, du sollst dich führen lassen, auch wenn ich was falsch mache. Und dass du mir nicht sagen sollst, dass ich was falsch mache. Du sollst dich führen lassen und warten, dass ich es von alleine nicht mehr falsch mache.
Aber das ist doch albern. Wenn du nicht im Takt bist, werde ich dir das sagen, damit wir wieder in den Takt kommen. 5! Nein, du bist nicht drin.
Ich brauche mich nicht anzupassen.
Was?
Das hat der Lehrer gesagt. Der Mann braucht sich nicht der Frau anzupassen. Ich liebe Salsa.
Hör auf, so einen Blödsinn zu reden, Marc. André, wenn du untergehst, werde ich nicht mit untergehen. Aua! Was machst du denn?
Ich hab's dir angekündigt. Ich wechsle die Richtung.
Du hast mir nichts angekündigt. Du bist mir auf den Fuß gelatscht.
Ich habe es dir angekündigt, aber du redest ja ständig. Du hörst zu wenig zu.
Und wie hast du es mir angekündigt?
Auf deinem Schulterblatt. 5. Leichter Druck aufs Schulterblatt. Du musst mehr auf dein Schulterblatt achten, Josie.
Komm runter von deinem Power-Trip. Das ist unerträglich.
Sag mal bitte kurz still. Ich muss mich konzentrieren. Ich habe jede Menge Entscheidungen zu treffen.
Hör auf, Marc-André.
Du hast uns zum Salsa-Kurs angemeldet.
Mag sein. Aber Salsa gefällt mir eben doch nicht.
Man entreißt der Welt ihren äußeren Anschein, um ihn in Abhandlungen, Schautafeln und geografische Karten zu pressen. Orient und Okzident handeln wie wechselseitige Spiegelbilder, feiern ihren Anteil im je anderen, handeln abwechselnd als Offenbarer und als Offenbarung. Die Malerei setzt sich über alles Misstrauen und alle Anfechtungen hinweg. Dennoch nistet sich langsam Entzauberung in den Herzen der Menschen ein.
Er wird schon noch kommen.
Er ist spät dran.
Er wird kommen.
Er ist aber sehr spät dran.
Mach dir keine Sorgen. Immer machst du dir Sorgen.
Normalerweise ruft er an, wenn er spät dran ist. Das ist alles.
Wann kommt Paul?
Bald, Schatz.
Das Essen wird kalt.
Na gut. Dann fangen wir eben ohne ihn an. Guten Appetit.
Es ist schon kalt.
Muss ich alles essen?
Ist von allem etwas, nicht alles.
Ah, ich klau dir deine Champignons, Marie.
Yeah.
Isst du nichts?
Das ist ganz kalt geworden.
Leckere Champignons.
Warte nicht auf ihn, das lohnt sich nicht.
Er ist 2 Stunden zu spät, ich verstehe das nicht.
Kannst du mir noch ein paar Champignons klauen?
Nein, Marie, du isst jetzt dein Gemüse. Warte nicht auf ihn, er wird kommen.
Champignons sind kein Gemüse, das ist Schimmel.
leckerer Schimmel.
Ist gut, ist gut.
Ich verstehe nicht, was er macht.
Ich für ihn, er weiß nicht, was ihm entgeht. Es schmeckt sehr, sehr gut, mein Schatz.
Er wusste, dass wir Karins Abreise feiern wollten.
Das ist nicht schlimm.
Aber nein, das ist nicht schlimm. Nie ist irgendetwas schlimm. Es ist nicht schlimm, seiner Mutter Kummer zu machen.
Hm? Entspann dich, Papa.
Genau.
Ihr kommt dann einfach zur Einweihungsparty.
Was für eine Weihung?
Entschuldigt bitte.
Paul!
Es tut mir wirklich leid.
Du hast das ganze Essen verdorben.
Es ging nicht anders.
Deine Mutter hat ein schönes Essen gemacht und du bist niemals angekommen.
Danke, Mama.
Ein schönes Essen.
Es ist ganz kalt.
Ich weiß, es tut mir leid.
Ich habe mir Sorgen gemacht. Warum hast du mich nicht angerufen?
Ich hatte nichts zu sagen.
Ich hätte dir schon was zu sagen gehabt.
Was ist eine Einweihung?
Ich will darüber nicht mehr sprechen, Marie.
Hast du wenigstens einen Brief geschrieben?
Nein, Papa, ich habe keinen Brief geschrieben.
Das heißt also, du kommst nicht? Du wirst nie wiederkommen? Und du hast nicht einmal einen Brief geschrieben, um uns das zu erklären?
Ich hätte nicht gewusst, was ich schreiben sollte.
Das ist sehr undankbar den Angehörigen gegenüber, sehr undankbar.
Das ist nicht seine Schuld.
Ja, klar, am Ende ist das noch unsere Schuld, oder was?
So herum geht es auch nicht auf, Papa.
Also gut, dann wird mir jetzt hier an diesem Tisch jemand von euch erklären müssen, wie es aufgeht. Ich weiß es nämlich nicht mehr, wie es aufgeht. Ich weiß es nicht mehr. Alles, was ich weiß, ist, dass es nicht mehr aufgeht. Jetzt. Es geht nicht mehr auf. Mein Gott, ein kleiner Brief, das ist doch alles, worum ich bitte. Nicht mal ein Brief, eine Nachricht, eine kurze Nachricht. Hast du nicht eine kurze Nachricht in deinen Taschen?
Nein.
Gibt es keinen Zettel irgendwo im Haus versteckt?
Nein.
Weißt du, dass ich den Rest meines Lebens eine Nachricht suchen werde? Einen Brief, eine Erklärung?
Ich werde mich fragen, warum du mich nicht angerufen hast.
Ich werde einen Sohn bekommen und ich werde ihn Paul nennen.
Ich werde eine Dissertation schreiben. Ich glaube, Paul war melancholisch.
Hatte er nicht eine Depression?
Ich sage lieber Melancholie.
Warum?
Weil ich finde, Depression klingt nach Landschaft. Ein Tal, eine Senke, ein Graben. Während Melancholie, das betrifft ausschließlich uns. Ich meine der Ausdruck.
Ich verstehe.
Und kurz darauf werden wir uns da küssen, wie es alle anderen tun. Wie ein Bündnis, wie ein klarer Code und ein Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Werden wir uns küssen wie ein Pakt, der besagt, dass wir von nun an füreinander und aufeinander zählen, dass jeder für das Glück des anderen verantwortlich wird und damit zugleich auch für sein Unglück, und dass wir vergeblich versuchen werden, diese lächerliche Emphase unserer Vision zu bewahren, die dazu führt, dass uns der andere großartig und erstaunlich zu sein scheint?
Wie bitte?
Nichts. Es ist, weil ich versuche, vorauszuplanen. Und das ist nicht möglich. Ich sag's dir lieber gleich. Ich habe nicht den Mut dazu.
Das ist in Ordnung, Marie.
Danke.
Keine Ursache.
Danke, dass du mich so schnell verstehst.
Wann immer du willst.
Ich weiß nicht, was ich ohne dich täte.
Wir können also trotzdem füreinander und aufeinander zählen, oder?
Ja.
Geht es dir gut damit?
Ja.
Hast du kein Problem damit?
Nein, natürlich nicht.
Also könnten wir uns vielleicht küssen, oder?
Wozu?
Wie ein Pakt, der besagt, dass wir von nun an füreinander und aufeinander zählen. Ohne deshalb für das Glück des anderen verantwortlich zu werden. Auch nicht zugleich für sein Unglück. Und dass wir niemals dieser lächerlichen und emphatischen Vision auf den Leim gehen, die den anderen großartig und erstaunlich macht.
Ja, wenn das so ist, ja. Vielleicht könnte man das ins Auge fassen.
Super! Wir machen Fortschritte.
Es ist nicht so sehr die Tatsache, dass er mir fehlt. Ich kann damit leben, dass er mir fehlt. Ich bin es gewohnt, der Vergangenheit nachzutrauern. Paul fehlt mir, wie mir auch anderes fehlt. Wie Gerüche von früher und Landschaften von früher. Wie alles, was vorübergeht. Wie all die Dinge von früher, deren Abwesenheit an mir nagt. Was ich gut kenne, seit der Zeit meiner ersten Erinnerungen. Aber es ist nicht so sehr die Tatsache, dass er mir fehlt. Es geht darum, dass ich nur schwer mit dem Gedanken leben kann, dass er vielleicht Angst gehabt hat. Und vor allem, dass er vielleicht noch Zeit hatte, seine Meinung zu ändern. Vielleicht war es nicht sein letzter Wille, seinen Körper am Hals aufzuhängen, sondern sein vorletzter. Und ein anderer Wille ist aufgetaucht, als er am wenigsten damit rechnete. Aber zu spät. Sein Körper war schon am Hals aufgehängt. Es war zu spät, um seine Meinung zu ändern. Er hat vielleicht verzweifelt mit den Füßen gestrampelt, auf der Suche nach einem Sockel, um sie darauf zu setzen, um seinen aufgehängten Körper abzustützen, um sich abzuhängen. Vielleicht hat er mich gerufen. Vielleicht hatte er genug Zeit, um zu glauben, man würde ihn retten kommen und auch noch daran zu glauben. Und einmal mehr zu verzweifeln. Das ist es, was ich unerträglich finde. Die Vorstellung, er hätte vielleicht seine Meinung ändern können. Er hätte die Zeit gehabt, ein weiteres Mal zu verzweifeln.
Mein Bruder hat den Boden unter den Füßen verloren. Aber ich weiß immer noch nicht, woran er genau gestorben ist. Ich habe geglaubt, er sei daran gestorben, dass er auf die Welt gekommen ist wie ein Weltfremder. Ich habe auch geglaubt, dass er weit höhere Ambitionen hatte als das Leben, wie es auf dem Boden verläuft. Trotz seiner Höhen und Tiefen. Aber wie kann man das schon wissen?
Du bist so leicht, Marie.
Wirklich?
Du wiegst nichts.
Ich fliege fast, was?
Ja, du fliegst fast.
Das ist so angenehm, vom Boden abzuheben.
Das ist so gut wie schlafen.
Wie betrunken sein.
Wie das Bewusstsein verlieren. Nichts mehr fühlen.
Ich will im Gegenteil alles fühlen.
Schlafen.
Ich habe sogar beschlossen, sinnlich zu werden.
Vielleicht träumen.
Du wirst sehen, ich werde das Leben lieben.
Sinken oder fortfliegen.
Glaubst du, ich werde es schaffen?
Zu allen Zeiten haben sich Menschen erhängt. Haben den Boden in krampfartigen Zuckungen unter sich gelassen. Wie ein Körper, der zittert vor Ungeduld, die Welt der Sinneseindrücke zu verlassen. Weil es Menschen gibt, für die das Leben eine Brandwunde ist, die durch nichts gelindert werden kann. Natürlich wollen wir, dass sie leiden. Damit wir glauben können, sie würden erlöst. Aber wenn es kein Schmerz ist, dieser Schmerz, den man den Erhängten unbedingt zuschreiben will, um sie zu verstehen, weil man sie nicht nur beweinen will. Man will sie verstehen, man will ihnen einen Sinn geben, ihnen Befreiung unterstellen und vielleicht sogar noch Glückseligkeit. Aber wenn es kein Schmerz ist, was ist es dann?
Was genau suchst du?
Was?
Was suchst du?
Ich versuche, leidenschaftlich zu leben.
Was soll das bedeuten? Leidenschaftlich leben.
Das bedeutet leben und dabei beseelt sein von etwas. Von etwas Mächtigem. Etwas, das einem das Gefühl gibt, sich zu erheben. Seine gewöhnlichen Bedürfnisse und Wünsche über unsere Bewusstseinsstufe hinaus zu erheben.
Du versuchst also, besser zu leben als alle anderen?
Das habe ich nicht gesagt.
Und wie willst du das machen?
Indem ich das Schöne suche.
Und wo?
Ich weiß nicht. In Gemälden?
Natürlich. Gemälde.
Wie? Natürlich Gemälde.
Du brauchst dich nicht darüber zu wundern, dass du deprimiert bist, wenn du deine Zeit damit verbringst, religiöse Kunst zu betrachten.
Also ich finde religiöse Kunst schön.
Klar ist die katholische Religion mit ihrem Kannibalismus, ihren Flammen, ihren Schlangen, ihrem Kreuzweg, ihren Fresken voller Menschen, die flehen und sich gegenseitig umbringen. Toll für deinen Gemütszustand.
Sei still, du gehst mir auf die Nerven.
Du gehst mir auch auf die Nerven. Du gehst mir auf die Nerven mit deinem Bovarismus.
Mit meinem was?
Mit deiner Art zu glauben, dass du zu etwas anderem bestimmt bist.
Zu was anderem?
Was anderem?
Ich wüsste gern, zu was anderem.
Als könnte euch das normale Leben nie genügen, niemals.
Wem? Uns?
Euch. Dir. Paul. Und allen, die sich fremd fühlen.
Das ist nicht unsere Schuld, wenn wir uns fremd fühlen.
Wenn man ein Kind ist, ist es normal zu glauben, dass man anders ist. Aber später sollte man zugeben, dass man ist wie die anderen. Wie alle anderen.
Ich wäre gern irgendwer, nur nicht ich.
Das stimmt nicht. Du wärst gerne alles Mögliche, außer irgendwer.
Ich kapiere nichts von dem, was du erzählst. Hau ab! Ich ertrage mich nicht mehr. Hau ab!
Das liegt daran, dass du deprimiert bist.
Das ist normal. Es gibt keine Perspektiven mehr.
Ihr habt keine Perspektiven mehr. Zu unserer Zeit gab es noch Perspektiven.
Es ist normal, dass du deprimiert bist.
Es ist normal, dass du deprimiert bist, Marie.
Du bist eine junge Frau.
Es ist deprimierend, eine junge Frau zu sein.
Aber du musst es genießen. Sonst tut es dir später leid.
Es wird dir leid tun. Du wirst sagen, ja, gut. Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben. Aber ich habe keinen Job, kein Haus, keine Kinder. Keine Sache, für die es sich zu kämpfen lohnt. Keine Perspektive.
Hör doch auf, du wirst sie noch mehr deprimieren.
Deine Doktorarbeit ist interessant.
Aber eine Doktorarbeit ist keine Sache, für die man kämpft.
Wir hatten noch Sachen, für die wir gekämpft haben.
Eine Sache, für die man kämpft, gibt dem Leben einen Sinn.
Und dann, als wir genug hatten von den Sachen, für die wir gekämpft haben, haben wir eine Familie gegründet. Das verleiht dem Leben auch einen Sinn, eine Familie.
Wenn du kein wirkliches Anliegen hast, kannst du wenigstens eine Familie gründen. Das ist ein bisschen wie eine Sache, für die man kämpft.
Ich verstehe, dass du deprimiert bist.
Jeder ist ein bisschen deprimiert.
Das liegt an der spirituellen Leere.
Jeder ist voll von spiritueller Leere.
Das hat zur Folge, dass es beunruhigend ist, zu existieren. Und das hat zur Folge, dass es alle beunruhigt, zu existieren.
Du wirst es nicht machen wie Paul, oder?
Denk an deine Eltern.
Denk an uns. Paul hat an niemanden gedacht.
Er hat an niemanden gedacht.
Kommst du voran? Kann ich dir helfen?
Nein, du kannst mir nicht helfen. Du bist tot. Du bist nicht hier. Die Wahrheit ist, dass du nicht hier bist und dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht einmal dein Körper mehr existiert. Du kannst mir nicht nur nicht helfen, sondern du hinderst mich daran zu schreiben. Du hinderst mich daran, ordentlich nachzudenken. Ich... Nein... Also haben unsere Untersuchungen über meinen Bruder und die Kinder... Nein. Also haben unsere Untersuchungen über diese Archäologie des Bildes...
Findest du nicht, dass der Rauch besänftigt?
Aha.
Findest du nicht, dass der Rauch besänftigt?
Was besänftigt?
Die Welt. Ihre Perspektiven. Ihre Blickwinkel, ihren Lärm.
Keine Ahnung. Ich versuche zu schreiben.
Ohne Rauch ist alles zu grell für die Augen. Also vernebelt man die Landschaften besser ein wenig. Findest du nicht?
Psst! Also haben unsere Untersuchungen über diese Archäologie des Bildes...
einen Schleier über das Bild der Welt legen. Ein bisschen Dunst, der es gestattet, das Licht zu sehen. Die Konturen und die Endlichkeit der Dinge zu vergessen.
Also haben unsere Untersuchungen über diese Archäologie des Bildes anhand dieses Details der Füße der Engel...
Eine Ungewissheit des Bildes.
Anhand dieses Details der Füße der Engel und der Ungewissheit ihres Bildes in der Malerei. Diese Untersuchungen werden uns zu einer Hinterfragung der Welt führen. Nein, über die äußere Erscheinung der Welt.
Marie, hörst du mir zu?
Nein, hör auf, mich zu stören.
Marie, alles klar?
Ja, ja.
Mit wem sprichst du?
Mit niemandem. Ich habe laut gelesen, was ich geschrieben habe.
Kommst du voran?
Warum fragst du mich das schon wieder, Romain? Kommst du voran?
Na, einfach so.
Da könntest du genauso gut fragen, ob meine Haare wachsen. Theoretisch ja, meine Haare wachsen. Aber ich sehe nicht, wie sie wachsen. Also kann ich es nicht genau wissen, ob sie wachsen. Also ja, ich komme voran mit meiner Doktorarbeit. Genauso wie ich denke, dass meine Haare wachsen. Aber deshalb brauchst du mir die Frage trotzdem nicht alle halbe Stunde zu stellen.
Weißt du was? Ich werde dich hier weiterspinnen lassen mit deiner Doktorarbeit und deinen Haaren und wir reden später weiter.
Diese Untersuchungen werden uns zu der Fragestellung führen, wie die äußere Erscheinung der Welt dargestellt wird und inwiefern diese Welt uns über ihr äußeres Erscheinungsbild hinaus offenbart wird.
Ich bin weiterhin auf der Hut und ich reibe mich auf für nichts. Heute haben alle meine Freundinnen ein oder zwei Kinder, Erfolg im Beruf oder wenigstens einen Arbeitsplatz. Sie haben ein Haus gekauft oder haben es vor. Sie sparen, sie feiern ihre Geburtstage, sie dekorieren, sie arbeiten im Garten, sie planen Urlaube, Kinoabende, sie treiben Sport, sie kochen, sie verfolgen vage die Nachrichten, sie werden befördert, bekommen ein anderes Auto, sie lassen sich scheiden, sie füllen Fotoalben, sie werfen sich einander liebevoll in die Arme. Wir scheinen verschieden zu sein. Und trotzdem verschlingt die Zeit uns gleichermaßen.
Was für eine Komplikation. Ist das was Schlimmes? Eine Komplikation?
Das kommt drauf
Karin,
an.
Karin,
das wird schon wieder gut, Karin. Blinddarm entfernen.
So schnell wir kommen.
Haben wir zusätzliche Verletzungen entdeckt.
Wann?
Die ist der Infektion ein Antibiotikum.
Kannst du im Moment nichts tun.
Ausruhen, hier
besonders in der
ich gehe mal und Kaffee, okay?
Der ja, Blinddarm ist also möglich. Willst du?
Stark. Vertrauen.
Eltern ansehen.
Was komplizierter Eingriff.
Kaffee?
Gut.
Die Leber ist betroffen.
Bei dir bleiben. Hast du Jump?
Ich muss zurück in den OP. Ich werde all ihre
Fragen.
Nein, Sie können nicht mitkommen.
Romain!
Was?
Danke. Schatz, danke, dass du da bist. Hallo?
Hallo, Mama?
Hallo, Paul. Das ist aber lieb von dir, dass du mich anrufst.
Ich wollte dir Bescheid sagen, dass ich nicht pünktlich zum Abendessen kommen kann.
Ist gut. Wir fangen ohne dich an. Kein Problem.
Ich werde auch zu allen folgenden Abendessen nicht kommen können. Auch zu keinem einzigen Weihnachtsabend. Nicht zu deinem Geburtstag. Nicht zu Karins Hochzeit. Zu Maries Promotion. Und zu Pauls Blinddarm. Ich werde nicht mehr kommen.
Du wirst nie mehr kommen?
So ist es. Ich werde nie mehr kommen.
Also sollen wir nicht auf dich warten?
Nein. Wartet nicht auf mich.
Na gut. Nett, dass du anrufst, um Bescheid zu sagen.
Das ist doch das Mindeste, was ich tun kann.
Aber Paul, ich wüsste gerne, hast du Zeit gehabt, um Angst zu haben? Hast du Zeit gehabt, Schmerzen zu haben? Hast du Zeit gehabt, deine Meinung zu ändern und dir dann zu wünschen, dass ich komme und dich rette?
Ich wollte dir nur sagen, ich wollte dir alles Gute wünschen für deine Geburt, weil ich weiß, es ist nicht leicht, zur Welt zu kommen. Aber so ist das Leben. Es ist nicht immer leicht.
Hast du die Kamera?
Ja.
Den Fotoapparat auch?
Ja.
Ich meine auch den mit dem Film.
Ach, du willst auch den mit dem Film?
Aber ja, das gibt schönere Bilder mit Film.
Okay, nimmst du die Blumen?
Nehmen wir die mit dahin?
Ja, na klar.
Der Strauß ist ein bisschen groß. Der wird dir vielleicht im Weg sein, oder nicht?
Ja, aber ohne Blumen geht's doch nicht.
Wir könnten ihr die Blumen hier geben. Danach. Zusammen mit dem Geschenk.
Nein. Wir brauchen die Blumen dort. Vor allen Leuten.
Alle kommen anschließend hierher. Sie werden ihn alle sehen, deinen großen Blumenstrauß. Mach dir keine Sorgen.
Ach, übrigens, der Caterer hat eine Nachricht hinterlassen. Die kommen nicht vor 7:30.
Was?
Wir hatten 6:30 vereinbart.
Ja, das mag ja sein, aber das liegt daran, dass du im letzten Moment das Menü geändert hast.
Du hast das Menü geändert?
Aber was bieten wir dann 6:30 zum Champagner an?
Warum hast du das Menü geändert?
Die werden alle betrunken sein, bevor das Essen kommt.
Warum bittest du mich, das Menü zusammenzustellen, wenn du es danach ändern willst?
Ich habe es nicht geändert, ich habe es verbessert.
Na schön, komm, wir müssen jetzt los.
Ich fasse es nicht, dass du das Menü geändert hast.
Ich rufe das Taxi.
Was? Wir fahren da im Taxi hin?
Lass nur, ich erledige das.
Dein Vater ist zu nervös zum Autofahren.
Auf diese Weise müssen wir nicht herumkurven, um einen Parkplatz zu suchen.
Karin?
Was?
Man findet nie einen Parkplatz.
Warum siehst du mich so an?
Nein, nichts. Es ist nur, du gehst da doch nicht so hin.
Wieso? Was ist denn?
Nichts. Ich meine nur, hast du vor, dich umzuziehen?
Nein, ich habe nicht vor, mich umzuziehen.
Ach so.
Wieso willst du, dass ich mich umziehe?
Ich will nicht, dass du dich umziehst. Ich wundere mich nur, dass du dich nicht umziehen willst.
Das ist schon gut so. Bei meiner Hochzeit wart ihr nicht so aufgeregt.
Karin, ich möchte, dass deine Schwester sich wertgeschätzt fühlt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der man Intellektuelle niemals wertschätzt. Also dachte ich, du könntest dich umziehen.
Okay, Mädels, das Taxi kommt.
Hallo? Paul, wo bist du? Warte, du musst lauter sprechen. Mama hört dich sonst nicht. Bist du in der Schule? Was ist passiert? Du hast Bauchschmerzen, okay? Paul, ich verstehe nicht, was du sagst. Gibst du mir mal... Ah. Hallo? Ja, Madame Berua, ja? Okay, ich komme. Ich werde nicht mitkommen können zu Marie. Sie bringen Paul in die Notaufnahme.
Sag ihnen, dass ich nicht komme.
Was?
Du sagst ihnen, dass ich nicht komme.
Na, hör mal.
Ich gehe nicht hin. Ich habe nichts zu sagen. Und außerdem bringt das nichts.
Ich weiß, dass du nervös bist, aber red keinen Blödsinn. Komm jetzt, wir werden zu spät kommen.
Nein.
Hör auf, Marie.
Ich schaffe das nicht.
Du hast hart genug an dieser verfluchten Dissertation gearbeitet. Du wirst jetzt nicht aufgeben.
Siehst du? Du sagst es ja selbst. Meine verfluchte Dissertation.
Was ist denn plötzlich los mit dir?
Sie hat dich ganz schön gestört, diese Dissertation. Nicht wahr, mein Liebling?
Nein.
Du hast ja recht. Ich war hochnäsig. Ich glaubte, ich stünde neben eurem Treiben oder eher noch darüber. Ich liebte meine Unfähigkeit, mich wie ihr zu bewegen, während ich im Grunde so gerne gewesen wäre wie ihr.
Wenn du willst, können wir über all das nach der Verteidigung deiner Dissertation nochmal reden.
Aber ich weiß nicht mehr, was ich verteidigen soll.
Marie!
Denn im Grunde würde ich es gerne machen wie Karin und wie die anderen. Vielleicht könnte ich es machen wie all die anderen, die Frauen sind und schon einmal jemanden geküsst haben, wie ein Pakt. Ich könnte die Auslagen der Boutiquen ansehen und mein Spiegelbild in den Schaufenstern der Boutiquen ansehen. Ein Eindruck werden, mehr denn je, und mich daran gewöhnen, mich wirklich daran gewöhnen. Ich könnte auch pünktlich sein und Mahlzeiten planen. Meine Augen betonen und Geburtstage, ein Aperitif nehmen und Salsa-Unterricht. Die anderen lieben und mich in ihre Arme werfen und irgendwann einmal Kinder haben, damit Kronos sie mir eins nach dem anderen verschlingt.
Die Zeit verschlingt ihre Kinder, weil sie nicht anders kann.
Ich würde also einen Maler bitten, meine Kinder zu malen, bevor sie von der Zeit gefressen werden. Ein Bild pro Kind, das ich jeden Tag ansehen würde. So würden meine Kinder mir nie mit ihrem unsichtbaren Teil offenbart, mit ihren schlafenden Genen. Vielleicht würde ich sie besser erkennen, als wenn sie sich um mich herum bewegen und schreien. Oder aber ich könnte meinen Kindern auch einfach Sachen kaufen. Dann wären sie glücklich. Ich würde sie ansehen, wie sie ihre Sachen ansehen und glücklich sind.
Geh nicht ran. Wir fahren zu deiner Verteidigung.
Hallo, Marie. Na gut. Dann hinterlasse ich dir eben eine Nachricht. Ich wollte dir sagen, dass Paul Blinddarmentzündung hat.
Zunächst
operieren sehr ihn gerade.
Sehr geehrte Damen und
gesagt hat, kurz bevor er eingeschlafen
der
ist,
Kommission Ihnen für
Angst,
das Lesen
dass er sich nicht wiedererkennen wird ohne seinen Blinddarm.
Und Ihre Anmerkungen
er hatte Angst bei dem Gedanken, dass man ein
all
Stück
denen
von ihm wegnimmt. Also habe ich ihm erklärt,
die heute freundlicherweise hierher,
dass er nicht braucht. Ich habe ihm versprochen, dass man sich wiedererkennt nach der Operation.
Meines Lebens als Studentin zu teilen. Ich meine im offiziellen Sinne.
Ich werde natürlich nicht kommen können. Ich werde an dich denken. Viel Glück.
Für alle Aufgehängten. Für alle Engel, deren Füße verhüllt sind, weil der Boden sie abweist. Für alle Kinder des Kronos, die erschreckende Gedanken haben. Für alle Entzauberten. Meine Dissertation ist für euch, weil ich nicht anders kann. Ich weiß nicht, wie man Sachen begehrt, noch wie man sie wählt oder kauft oder liebt oder verschenkt oder aufräumt. Ich...
Verteidigen, Marie, du musst deine Doktorarbeit verteidigen.
Durchhalten. Paul, du musst durchhalten.
Unsere Untersuchungen zu dieser Archäologie des
Paul,
Bildes anhand dieses Details der Füße der Engel...
Ich bin fast fertig, Paul.
...und der Ungewissheit ihrer Abbildung in der Malerei...
Du musst bei mir bleiben, ganz
aufmerksam. Diese Untersuchungen werden uns also zu der Fragestellung führen...
Bald wirst du die Augen öffnen, aber jetzt hör erst noch zu.
...wie die äußere Erscheinung der Welt dargestellt wird.
Hör dir meine Geschichte
und
an.
Und inwiefern diese Bitte. Welt uns über ihr äußeres Erscheinungsbild hinaus offenbart wird.
Sie spielt heute meine Geschichte, aber sehr weit weg von hier. Sehr weit weg von deinem Zuhause. In diesem fernen Land gibt es ein junges Mädchen. Sie ist sehr schön, mit langen Ebenholzhaaren und Augen tief wie die Nacht. Trotz ihrer großen Schönheit ist das Mädchen traurig, weil sie ganz gleich, wo sie auch hinsieht, sich nie wiedererkennt. Sie erkennt sich nicht in den Schaufenstern der Boutiquen, wo Trauerzüge von Spiegelbildern defilieren, die dem ihren ähneln. Es gelingt ihr nicht, ihre Silhouette von den anderen Silhouetten zu unterscheiden, weil alle jungen Mädchen in diesem Land verhüllt herumlaufen, wie Gespenster in ihrem Leichentuch. Selbst vor ihrem eigenen Spiegel erkennt sie sich nicht. Das ist schwer vorstellbar, nicht wahr, Paul? Voller Zweifel und quälender Gedanken fragt sie ihre Großmutter, die ihr antwortet: Meine Tochter, nur ein großer Maler kann dir dich selbst offenbaren. Geh zum guten Suleiman, er kann dir vielleicht helfen. Das junge Mädchen geht also zum Maler Suleiman. Entschuldigen Sie, Monsieur, sagt sie, ich muss Sie um etwas bitten, ohne Eitelkeit, aber mit einem dringenden Bedürfnis zu verstehen. Ich bitte Sie, Herr Maler, könnten Sie bitte mein Porträt malen? Und Suleiman, kaum überrascht, fragt sie, mit oder ohne Schleier? Das junge Mädchen weiß nicht, was sie antworten soll. Paul, du bist noch da, nicht wahr? Suleiman nutzt ihre Bewegungslosigkeit und beginnt, das Porträt der jungen Frau zu malen. Das dauert Stunden. Und in dieser Zeit lässt sich das junge Mädchen, ohne es zu merken, durch den Schleier betrachten. Suleiman arbeitet den ganzen Tag und noch die ganze Nacht, ehe er dem jungen Mädchen ihr Porträt zeigt. Ich würde dieses Porträt gern sehen. Du nicht, Paul? Als sie es entdeckt, wird das junge Mädchen von einem angenehmen Schwindel erfasst und von einer Freude, die ihre Wangen mit Tränen überflutet. Zum ersten Mal in ihrem Leben erkennt sie sich. Kannst du dir das vorstellen, Paul? Das junge Mädchen erkennt sich in Suleimans Gemälde. Seither kann das junge Mädchen nicht mehr ohne Suleimans Blick leben. Und sie verbringen miteinander glückliche Tage.
Das bedeutet, dass wir eines Tages vielleicht alles auf andere Weise sehen werden. Ja, auch wir mit einem anderen Blick, auch uns. Das wird Erkenntniswut sein, die Leidenschaft des Neuentdeckens, ein ansteckendes Wissensfieber. Es wird eine neue Sicht auf alle Dinge sein, eine andere Weise, die Welt zu sehen und darzustellen.
Du musst zum Schluss kommen, Marie.
Ich weiß schon, dass ich zum Schluss kommen muss. Abschließend. Aber das Problem ist, dass ich unfähig bin, eine Doktorarbeit ordentlich zu verteidigen, noch irgendetwas oder irgendjemanden. Der Beweis. Mein Bruder hat sich schon lange aufgehängt.
Woran ist dein Bruder gestorben?
Er hat sich aufgehängt.
Ah.
Letztendlich.
Das ist das Mittel, das ich gewählt habe. Das besagt aber nicht, woran ich gestorben bin. Man neigt dazu, ähnlichen Gesten ähnliche Motive zuzuschreiben. Aber das ist ungerecht. Denn wie oft führen Leute dieselben Gesten aus, Tag für Tag, aber alle aus sehr unterschiedlichen Gründen? Warum sollte ich allen Erhängten ähneln?
Ich weiß nicht, woran mein Bruder letztendlich gestorben ist. Letztendlich wird uns die ganze Unsicherheit, die uns bedrückte, nicht mehr als Wunde erscheinen, sondern als faszinierendes Geheimnis, ein Schleier voller Verheißungen. Wir werden uns über diese Ungewissheit freuen, wie über ein wenig Ruhe für den Blick. Und so wird die Verzauberung wiederkehren.
Letztendlich.
Wird Paul letztendlich die Augen öffnen?
Paul, willst du immer noch sterben, um zu sehen, was danach kommt? Keine Eile. Da kommen wir alle hin. Bis dahin öffne die Augen und schau, was hier los ist. Natürlich schwimmen wir alle in einem See aus Schlamm. Unsere Gesten sind kurz und voller Eitelkeit, das stimmt. Aber aus diesem Lehm und aus diesen unsicheren Zuckungen entstehen manchmal Formen von atemberaubender Schönheit. Und dann schmeckt das Vergehen der Zeit besser. Ich erinnere mich an die tausendjährigen Worte, die wir in der Schule aussagten,
was ist die Welt?
Vergänglicher
Ort, wo auf dunkelste Nacht folgt der Tag fort und fort, wo auf König der König, auf Reich folgt das Reich, auf das Leben der Tod, auf den Ruhm folgt der Mord. Sieh das Gras, das den Bachlauf verziert wie ein Saum, wie der liebenden Lippe, feiner Nestfedern Flaum. Setz den Fuß nicht zu fest, ohne Achtung darauf. Wie ein liebend Gesicht war der Grund anzuschauen. Im Gewande die Nacht trägt aus Mondlicht ein Loch. Trinke Wein, denn zur Zeit lacht das Schicksal uns noch. Glücklich sei und genieß, denn dereinst, Nacht für Nacht, trifft das Mondlicht gewiss unsere Grabstellen doch. Das hoffe ich, in dieser Dissertation aufgezeigt zu haben, die ich heute der Kommission zur Beurteilung vorlege. Und ich stehe zur Beantwortung Ihrer Fragen gerne zur Verfügung.
Die Füße der Engel von Evelyne de la Chenelière. Aus dem kanadischen Französisch von Gerda Poschmann-Reichenau. Es sprachen Marie Lena Vogt, Monique Leslie Malton, Charles Tim Grobe, Karin Gesine Zukrowski, Romain Tristan Pütter, Paul Maximilian von Pufendorf, Suzanne Christine König, Jean-Pierre Bernd Stempel. In weiteren Rollen Antje von der Ahe, Konstantin Bühler, Wilfried Hochholdinger, Marie-Lou Selem und Jan Oblecker. Komposition und Sounddesign Sabine Wortmann, Klarinetten Silke Eberhardt, Geige und Bratsche Henning Stoll, Ton und Technik Thomas Monnerjahn und Gunda Herke, Regieassistenz Christoph Richter, Regie Ulrike Brinkmann. Produktion Saarländischer Rundfunk mit Deutschlandradio Kultur 2011.